Also, Club-Comedian diese Woche ist Vince Ebert. Hallo Vince Ebert.
Hallo, ich freue mich sehr, endlich nach so vielen Jahren endlich mal Club-Comedian der Woche zu werden. Vielen Dank.
Es kann doch nicht sein, dass wir uns noch nie bei dir gemeldet haben. Was war da los? Woran liegt
es? Ich weiß auch nicht. Ich habe mich ja nie getraut, mich selber zu melden, weil wahrscheinlich Club-Comedian der Woche ist ja so ein bisschen wie Nobelpreis. Mhm. Du kannst dich da nicht bewerben, sondern du wirst irgendwie von so einem Gremium vorgeschlagen. Und wahrscheinlich ist es bei euch im SWR auch so.
Siehst du, du wartest auf zwei Nobelpreise. Den für Physik und den für den Club-Comedian.
Ja, genau. Den habe ich ja jetzt.
Ja, siehst du, sehr gut. Wer nennt dich denn eigentlich heute noch Holger?
Es ist tatsächlich nur echt ein uralt Freund von mir, der sich permanent weigert, Vince zu mir zu sagen. Der Karl, mit dem ich studiert habe, der sagt immer noch Holger zu mir. Mittlerweile haben auch meine Eltern aufgegeben und nennen mich Vince. Also ja, es ist ein einziger übrig geblieben.
Aber was machst du denn, wenn du auf dem Amt bist? Dann musst du ja schon sagen, dein Name ist Holger Ebert.
Ja, jein. Also ich habe mir ja meinen Namen Vince im Pass eintragen lassen als Künstler- und Ordensname. Das kann man relativ einfach machen. Wenn es dann so richtig förmlich wird mit Notar und irgendwie, dann brauchen sie natürlich meinen richtigen Namen. Aber so für Flugtickets buchen und so Sachen, da reicht auch Vince.
Siehste, habe ich nicht gewusst. Du bist in Bayern groß geworden, in Amorbach. Ganz in der Nähe dann eben auch von Würzburg, meiner Heimatstadt, also in Miltenberg geboren dann wahrscheinlich, oder? Im großen Krankenhaus.
Genau, im Kreiskrankenhaus Miltenberg, genau. Ja.
Und du hast dich früher als Odenwälder Landei bezeichnet. Was genau meinst du damit?
Ja, den Odenwälder kriegst du ja nie aus dir raus, im Endeffekt. Ich bin wirklich so richtig auf dem Land groß geworden. Also Amorbach ist ja zwar eine Stadt, aber 4000 Einwohner. Mein Vater sagt dann immer so zu mir, ja, du duschst ja gerade so, als ob Amorbach ein Kaff wäre. Ja. Was es im Endeffekt auch so ein bisschen ist. Bin da sehr behütet aufgewachsen und Würzburg war damals für mich zum Studium schon ein riesengroßer Schritt. Also deswegen bin ich so ein bisschen ländlich geprägt und finde es umso schöner, dass ich so ein bisschen diesen Schritt raus in die große weite Welt auch geschafft habe. Ja.
Also nach Würzburg, damals als du studiert hast, würde ich sagen so 100.000, 110.000 Einwohner.
Richtig.
Also die große weite Welt sozusagen. Was war denn das Beste damals am Studentenleben für dich?
Ich habe da super gewohnt, direkt am Sander Rasen. Das ist so ein Freizeitbereich, wo ich dann mittags immer Volleyball gespielt habe. Ich war auch ein begeisterter Volleyballspieler, habe da auch in der Region Beachvolleyball und im Verein gespielt. Und das waren so die schönsten Zeiten irgendwie, nach der Vorlesung auf dem Sander Rasen Volleyball spielen. Da denke ich heute noch wirklich viel zurück.
Du hast auch mal eine Meisterschaft gewonnen. Bist du nicht deutscher Meister im Volleyball?
Ja, ich bin bayerischer Beachvolleyballmeister geworden, habe ein paar Jahre auch zweite Bundesliga gespielt. Also ich bin schon so semi-professionell habe ich das so gemacht.
Das klingt total nach einem Sportstudenten. Dabei hast du Physik studiert. Wie passt das denn zusammen?
Ja, ich bin wahrscheinlich physikalischen Messfehler. Ja, weil man sagt ja immer, Physiker können sich nicht gescheit anziehen und tun sich auch so sozial so ein bisschen schwer. Insofern bin ich da immer so ein bisschen rausgerutscht. Ja, wobei ich ja auch diesen Gag im normalen Programm mache, dass durch diese Lockdowns ja eigentlich, das war eine angenehme Zeit, weil Social Distancing ist eigentlich der Grund, weshalb ich Physik studiert habe. Also ich kokettiere natürlich auch schon so ein bisschen mit diesem Image, aber im Endeffekt bin ich für einen Physiker tatsächlich relativ gesellig.
Du hast es auch zu Ende studiert, du bist Diplomphysiker. Was sagst du den Leuten, die schlecht in Physik waren in der Schule, wenn die sagen, und das sagen wirklich ja viele, ich hasse Physik, wie kann man nur? Was sagst du zu denen?
Ja, da sollen sie zu mir ins Programm kommen. Ja, nein, ich versuche den Leuten ja in meinen Programmen komplett ohne Formeln und ohne große Zahlen eigentlich so zu erklären, was in der Wissenschaft eigentlich relevant ist. Also dass es in der Wissenschaft weniger darum geht, irgendwelche mathematischen Formeln da hoch und runter zu rechnen, sondern dass es darum geht, die Natur, dass man irgendwie rausguckt und fragt, warum ist der Himmel blau, wieso ist die Nacht schwarz, warum darf ich keinen gelben Schnee essen. Also solche Sachen versuche ich den Leuten zu vermitteln, dass es so eine Sicht auf die Welt ist und diese Neugierde, die Welt zu verstehen. Und das finden erstaunlicherweise die Leute ganz interessant.
Eines deiner Programme heißt ja Sexy Science. Welche physische Gleichung ist für dich am erotischsten?
Also ich kann immer nur sagen, E ist mc Quadrat. Kennt natürlich jeder. Ja,
die Relativitätstheorie.
Die Relativitätstheorie, also dass Energie und Masse im Grunde genommen dasselbe ist. Und es ist deswegen so schön, weil sie so, nicht umsonst kann sie sich ja jeder merken, weil sie so wahnsinnig einfach ist und weil sie dadurch auf der anderen Seite wahnsinnig viel erklärt. Und Einstein hat tatsächlich über die Physik gesagt, wenn eine Formel einfach ist, ist sie gleichzeitig auch schön. Also er hat da wirklich von so einer, fast schon so einer romantischen Beziehung zu den Formeln gesprochen. Und das kann ich nur unterschreiben.
Deswegen war Einstein ein guter Mann.
Auf jeden Fall.
Du hast ja lange in Frankfurt-Sachsenhausen gelebt. Das stimmt, ja. Ne? Frankfurt-Sachsenhausen,
genau.
Ja. Und dann kam so deine Variante der Midlife-Crisis. So mit 50 wolltest du was Neues ausprobieren und bist mit deiner Frau nach New York gezogen.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen in das Buch reingehört, Broadway statt Jakobsweg. Was ich sehr gut finde, ich habe es noch nicht zu Ende gehört, muss ich zugeben, aber ich mache das, bis das Comedy-Festival ist. Ich verspreche dir das, wenn wir uns da wieder hören, habe ich es bis dahin zu Ende.
Ich stelle Kontrollfragen.
Ja, sehr gut. Was hat dich denn an New York am meisten fasziniert?
Also ich war ja schon immer seit Jahren so ein großer New York-Fan. Wir sind ja oft hingefahren zum Urlaub. Und ich habe tatsächlich da ja in New York auch dann in dieser Zeit, in der wir dann fix drüben waren, fast ein Jahr, ja wirklich auch in den Clubs gespielt. Also ich habe mich da wirklich so als deutscher Comedian, der Physik studiert hat und Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands, gemacht hat, habe ich mich da hochgestellt, habe mich dem ausgesetzt. Und das ist diese große Faszination, die ich immer noch für New York habe, weil das ist halt wirklich so das Zentrum der Comedy und dieser blöde Spruch, wenn du es da schaffst, schaffst du es überall. Das hat mich total gereizt und diese Dynamik, die diese Stadt hat und letztendlich dass sie dir wirklich eine Chance gibt. Also die haben mich da wirklich als komplett unbekannter Comedian da hochgelassen auf der Bühne und haben gesagt, ja, wenn es funktioniert, buchen wir dich wieder. Wenn nicht, dann war es das halt. Und das fand ich, diese Mentalität, ja, geh da hoch und wir gucken mal, wie es funktioniert, die finde ich super in Amerika.
Dabei war es ja nicht so einfach, weil das amerikanische Publikum ganz anders ist als das deutsche. Wo sind denn die Unterschiede?
Also wenn du in Deutschland auf eine Bühne gehst, selbst wenn du Comedy machst, im Kabarett ist es noch ein bisschen extremer, da läuft es ja alles so ein bisschen gesittet ab. Ne? Da gehen die Leute, ziehen sich schick an, trinken ein Glas Rotwein und hören dann mal zu, was der Mensch da auf der Bühne sozusagen hat. Also man gibt dem einen ganz schönen Vertrauensvorschuss. Und in Amerika in den Clubs, da ist es tatsächlich so eine Bierzeltatmosphäre. Du gehst da hoch und wenn du nach 20 Sekunden nicht den ersten Lacher hast, dann werden die schon unruhig. Und dann rufen die schon auch mal hoch. Hey, tell us some jokes. Na, also da hast du wirklich Druck. Dadurch müsst du auch eine wesentlich höhere Pointendichte haben. Und ich habe es tatsächlich erlebt, also zum Glück bei mir nicht, aber wie Kollegen in Amerika, die sich dann halt mit dem Publikum angelegt haben oder die halt eben nicht so witzig waren, tatsächlich von der Bühne runter, nicht geprügelt, aber runter geschrien wurden. Mhm. Ja, das war schon heftig. Ja.
Aber eine ähnliche Situation ist dir auch passiert, weil du hast natürlich, weil man das so macht in Deutschland, eine Zugabe nach deinem Programm geplant. Aber es ist anders gelaufen. Was war los?
Also ich erzähle das auch in der aktuellen Show, also dass Amerikaner keine Zugabe spielen. Grundsätzlich nicht. Auch die Superstars nicht. Also wenn du die absoluten Jerry Seinfeld Solo anguckst, da geht er nach einer Stunde, sagt Thank you and good night, geht von der Bühne und das war's. Keine Zugaben. Und ich wusste das aber nicht am Anfang. Und ich habe tatsächlich im Kennedy Center in Washington D.C. meine englische Solo-Show gespielt. Und das war ein super Abend eigentlich, ausverkauftes Haus, 400 Leute, also das hat richtig gut funktioniert. Und dann bin ich halt nach meinem letzten Satz, bin ich von der Bühne gegangen und wie das immer so ist in Deutschland, du versteckst dich dann hinterm Vorhang, wartest einen kurzen Moment, kommst wieder hoch, weil du halt denkst, du spielst jetzt eine Zugabe. Und dann bin ich halt wieder hoch und dann waren die weg. Ja. Und dann habe ich aber für die Techniker meine Zugabe gespielt.
Ja. Weil das war ja, das ist ja auch noch das Beste, man hebt sich ja zum Schluss auch noch das Beste auf, ne?
Ja, genau. Ja.
Du hast ja davor auch schon, du bist ja ein absoluter Medienprofi und Bühnen waren dir nicht fremd, ja so 150 bis 200 Auftritte im Jahr. Aber wie würdest du denn sagen, hat dich dann die Zeit in New York verändert?
Also was mich tatsächlich so vom Stil her verändert hat, ich habe es ja vorhin schon erzählt, immer dieses Thema Wissenschaft und Physik in Deutschland bespielt und habe das teilweise so ein bisschen in der witzigen Form, aber so ein bisschen dozierend, ne? Also so ein bisschen wie eine lustige Vorlesung gestaltet. Und in Amerika, das hat mir gut gefallen, die amerikanischen Comedians, selbst wenn die über irgendwelche abstrakten Sachen, die reden immer von sich selbst, also was macht das mit mir? Also aus einer persönlichen Perspektive. Und das habe ich so ein bisschen jetzt im aktuellen Programm auch so ein bisschen eingebaut. Ich rede zwar immer noch über Wissenschaft, aber die Leute kriegen so ein bisschen mehr mit, was das mit mir macht, warum mir das so wichtig ist. Und da bin ich den Amerikanern schon sehr dankbar, dass ich da noch ein bisschen was auf meine alten Tage lernen konnte.
Hast du da ein Beispiel, wie du das umgesetzt hast?
Ich erzähle halt wirklich von einer sehr, sehr persönlichen Geschichte. Ich erzähle viel über Amerika und ein Beispiel, Moment, musste ich jetzt nur überlegen, das kann man
vielleicht
ja
schreiben. Das mit den Kindern, dass man ja am besten Zwillinge hat oder so?
Genau. Also ich erzähle sehr, sehr viel aus einer Ich-Perspektive raus. Zum Beispiel mache ich diesen Gag, dass ich zwar keine Kinder habe, aber wenn ich Kinder hätte, dann würde ich mir Zwillinge wünschen, weil dann könnte mir man den einen als eine Testgruppe und die andere als eine Kontrollgruppe einsetzen. Ja, also ein klassischer Physiker-Gag, aber aus einer ganz persönlichen Perspektive raus. Das gefällt den Leuten wahnsinnig gut, weil man dadurch natürlich auch so ein bisschen menschlicher wird und ja, die Wissenschaft dadurch so ein bisschen emotionalisiert.
Jetzt lebt ihr in Wien und die Wiener haben ja auch so ihre ganz besondere Art, auch so einen sehr trockenen, garstigen Humor, wenn man es überhaupt Humor nennen kann. Wie kommst du mit der Art zurecht?
Mir gefällt es wahnsinnig gut, weil die österreichische Mentalität ist schon sowas, wie mir gefällt. Also gerade die Wiener, die kranteln ja auch immer, aber die haben so eine Selbstironie, die nehmen sich nicht so wichtig. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Und es kommt tatsächlich, meine Programme kommen tatsächlich auch in Österreich relativ gut an. Ich mache natürlich die ersten 5 Minuten im Programm immer so ein paar Gags über die dummen Piefkes und das finden die natürlich super und dann hast du sie im Sack und dann kannst du loslegen.
Wirst du denn ins aktuelle Programm dann auch, so wie du dann auch über New York eben erzählt hast, auch was über Wien erzählen? Also hast du irgendeine lustige Geschichte erlebt, die du da einbauen kannst?
Das letzte Mal in Wien gespielt habe, habe ich eine Geschichte erzählen, die wirklich passiert ist. Ich lebe in Wien im 7. Bezirk, der sehr, sehr deutsch ist. Also es sind wahnsinnig viele, viele Deutsche im 7. Bezirk. Und ich habe mit einem Urwiener, habe ich mich irgendwie unterhalten und habe dem gesagt, ja, ich lebe in Wien. Und dann hat er mich eben gefragt, ja, wo denn genau? Und dann sage ich, ja, im 7. Bezirk. Und dann sagt er zu mir, ja, da hättest du auch in Deutschland bleiben können. Ja. Also genau, und mit diesem Gag gehe ich auch in Österreich auf die Bühne und da ist schon mal das Eis gebrochen. Ja.
Jetzt haben wir über New York geredet, über Wien, vorher war es Frankfurt und jetzt kommst du dann nach Bad Dürkheim, sind ja alles Weltstädte. Da
absolut.
Ist nämlich da ist das Comedy Festival und da bist du dabei Mitte Mai. Das aktuelle Programm heißt immer noch Make Science Great Again. Machst du das komplett auf Englisch und schaust einfach mal, wie die Pfälzer reagieren werden?
Nein, das wird schon auf Deutsch gespielt. Ich erzähle viel natürlich über meine Zeit und über meine, was ich da erlebt habe. Und ich hoffe, das gefällt den Pfälzern dann auch. Ja.
Bist du trinkfest? Weil die trinken ja immer aus Dubbelgläsern ihre Weinschorle.
Ich werde mir wahrscheinlich irgendwie ein Zimmer nehmen und dann kann man den Abend ja feuchtfröhlich ausklingen lassen.
Und wir hoffen einfach, dass sie die Doppelgläser nicht werfen, so wie das ja aber in New York hätte passieren können, wenn sie unzufrieden gewesen wären, das Publikum.
Genau, als ich zuallererst auf die Bühne gegangen bin, bei meinem allerersten Auftritt, nimmt mich der Moderator in Amerika, in New York zur Seite und meint, also pass auf, wenn während deines Sets die Leute im Publikum die Gläser heben, duck dich so schnell du kannst.
Ein sehr schönes Ende, ein sehr schönes Gespräch mit Vince Ebert. Wir sehen dich beim SWR3 Comedy Festival und hören dich die ganze Woche, weil du bist Club-Comedian und es war sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Dankeschön, danke.
Ich hoffe, wir sind dir gerecht geworden. Also ist der Nobelpreis für den Club-Comedian, wirst du ihn annehmen?
Ja, euer Ehren, ich nehme die Wahl an.
Sehr gut.